Bitte, da gerade eine Bemerkung noch anhängen. Also ich finde dieses, diese ganze scheinbare Überhöhung, die stattfindet, oder dieses Einordnete, das folgt auf einen wirklich großartigen Einstieg. Da sitzt Beckenbauer neben einem Mann, von dem wir schon wissen durch das Foto, das ist der Kanzler, und der ist ganz klein neben dem. Also da ist die Geschichte im Kern ja schon von vorne bis hinten erzählt. Und deswegen, also das ist dadurch gedeckt, und dass man dann sozusagen das nochmal einordnen oder irgendwie kommentieren abfängt, finde ich vollkommen unproblematisch. Wenn das zum Beispiel nicht darin stünde und man würde das nicht gezeigt kriegen, dann würde das vielleicht anfangen, problematisch zu werden. Also wenn der Leitartikel Anteil das andere ersetzt. Ich finde, da ergänzt das halt einfach nur.
Ich, ja, bitte?
Nur noch ein Teil der Idee. Foto wurde gerade angesprochen. Die wichtig ist, also die Auswahl für ein Foto, es kommen verschiedene Szenen von dieser Geschichte. Wir haben einen Fotoplatz und machen mit dem Bundeskanzler auch. Wie wichtig ist eigentlich das Foto in dieser Geschichte? Die Auswahl des Fotos?
Das ist eine gute Frage. Also Fotos, sowieso die Behandlung der Fotos ist, glaube ich, das ist ein großer Unterschied, wie in der Tagesschau mit Fotos umgegangen wird, verglichen mit den Fotos, die man in Magazinen findet, das stimmt schon. Auch da ist die Kluft immer größer geworden, ehrlich. Ich finde das ja fantastisch, was da teilweise in der Zeit, teilweise sind die Leute gar nicht im Bild, sondern siehst du, die rennen dann irgendwie raus, oder diese ganzen neuen, die modernen Leute, das ist ja großartig, wunderbar. Bei dem Foto war es zum Beispiel die Frage, die Geschichte fängt ja idealtypisch mit einem Geheimnis an, zum Leichten. Das ist ja, ich bin ja ein großer Freund von Geheimnissen. Jetzt zieht man den Leser ein bisschen, wer ist denn eigentlich dieser Mann? Man kann sich schon vorstellen, dass es der Schröder ist, aber eigentlich wird es dann irgendwann aufgelöst. So. Mit dem Foto daneben ist natürlich das Geheimnis im Prinzip weg. Oder es wird eigentlich noch gestärkt. Da kann man sehen, wie man sehen will. Eine Kollegin hat gesagt, zu viel Reflexion. Die anderen sagen, ohne Reflexion wäre das ganze Ding nichts gewesen. Ne? Man liest ja immer so eine Geschichte, jeder liest ja so eine Geschichte anders, was ja auch okay ist. Auswahlmäßig ist halt so, ja, wir haben das Agenturmaterial. Ja, da gibt es ja mittlerweile, ja, es gibt ja fantastische Agenturen. Du kannst ja so ein, wenn du so ein Länderspiel hast, wo Franz Beckenbauer auf der Tribüne bist, hast du 800 Bilder von dem. Du kannst im Prinzip das ganze Spiel nochmal so sehen, als säßest du neben Beckenbauer. Ja, das ist wunderbar. Ja, das war einfach eine Auswahl. Wir hatten natürlich, klar, wenn man einen eigenen Fotografen gehabt hätte oder so, als ich das SZ-Magazinstück gemacht habe, da haben wir den Beckenbauer einfach vor so eine Schrankwand gestellt. Und der hat sich da echt hinstellen lassen. Das war in seiner Daniel Josefsson hat es gemacht. Das war so unfassbar, dass er es überhaupt macht. Also stellst du nicht, ja, stell mich da hin. Ja. Aber klar, das ist ein Magazin, das war ein Magazinteil. Ne? Hier war es einfach, wir haben geschaut aus der und haben dann ist gefunden worden, dass dieses Bild halt die Geschichte auch zum Teil illustriert, weil er halt etwas Erhabenes hat und der Schröder etwas ihm Zugewandtes hat, als wollte er was von ihm wissen. Das ist eine Interpretationssache, das ist klar. Aber auch da ist es übrigens auch wieder, wir müssen uns überlegen, wir haben uns jetzt wieder unter Zeitdruck, wir sind unter finanziellen Druck oder so, dass man dazu jeder Geschichte einen Fotografen mitschicken kann oder so. Es ist einfach nicht drin.
Ist das der Unterschied zwischen Wochenzeitung, bei der ich arbeite, und der Tageszeitung?
Das ist ein Unterschied.
Dass man eben nicht die Möglichkeit hat, jemand das dann den Fotografen dabei zu haben, oder das Bild nicht ganz dementsprechend die Farbe mit dem, aber offenbar ist das Bild von der Ereignis, wo die Krawattenfarbe steht.
Ja, die Krawattenfarbe stimmt, die ist auch nochmal kontrolliert worden. Auch noch die gelinde Röte im Gesicht von Gerd Schröder stimmt auch. Die Begeisterung. Also von da hat das Bild schon, wenn man es in der Farbe sieht, jetzt wirkt es natürlich völlig anders, das ist völlig klar. Aber natürlich ist der Umgang mit Fotos, die Bildsprache, auch ein Unterschied. Ich habe ja einige andere jetzt schon angesprochen und auch gerade zu einer Reportage gehört natürlich auch das Foto dazu. Das ist klar, wir wollen jetzt nicht irgendwie den Text abschwächen, ne? Manchmal schreibt man ja auch anders, wenn man das Foto kennt. Ist ja auch völlig klar. Ja? Und wenn ich dann sehe, dass manchmal so selbst bei so Zeitungen, die gar keine große Relevanz haben, so kleine Stadtzeitungen, irgendwie der Fotograf mit so einer Leinwand rumrennt und dann irgendwie sagt, hier von der Leinwand, findet Bilder von Leinwänden so wahnsinnig. Ich hatte mal eine Geschichte gemacht über einen Zoodirektor in Amsterdam, Heik Balian, der war früher Filmproduzent und ist dann irgendwie, das war auch in einer Serie Sommer, wie heißt es bei uns immer? Sommerkorrespondent. Und der Typ war halt, da ging es halt, der Titel war ganz weit draußen. Und jemand halt irgendwie. Und das Thema war halt ganz weit draußen, der Zoodirektor, der vorher in dieser Haifischbranche Filmgeschäft war, die ja genauso eine Haifischbranche ist wie dieses furchtbare Journalistengeschäft, ja, der hat gesagt, ich mache das nicht mehr, ich werde Zoodirektor in Amsterdam. Er hat Connections da gehabt, ne? Und der Typ war ein super Typ und den habe ich dann in Amsterdam besucht und dann haben wir eine Geschichte gemacht damit, das war auch ganz okay, weil er es auch wunderbar erklären konnte, dass er sich jetzt nicht mehr um Filmrechte kümmern muss, sondern nur noch um die Elefanten. Und ich mag Elefanten und ich habe gedacht, das super Bild wäre gewesen, dieser Balayan mit seinem einem Elefanten vor einer weißen Leinwand irgendwie, nicht irgendwie im Käfig oder sowas, ja. Weil ich hatte mal gesehen, in irgendeinem Beiblatt, da war Giuliani, oder war es schon, es war Bloomberg, der New York jetzige amtierende Bürgermeister von New York mit einem Elefanten, genau in so einer Sequenz. Und ich hatte immer dieses Bild im Kopf, so mache ich ja auch. Balayan mit dem Elefanten vor der weißen Leinwand. Das ging natürlich nicht, wir haben dann Balayan mit einem Ameisenbär im Gehege gemacht. Ja? Und es war auch schön, weil der Ameisenbär war auch wahnsinnig, den konnte man echt herzeigen. Ja? Aber sind so Dinge, ja? Ich will jetzt nicht ablenken von dem Schreibzeug da, ne? Ist nicht das Entscheidende, aber natürlich ist das auch ein Element. Ja? Und ich finde vor allem, dass die Kluft größer wird, sagen wir es mal so. Ich finde wirklich, dass die Fotografie teilweise in den, wir haben ja auch super Leute, Regina Schmeken und so, wenn wir eigene Leute hinschicken, das ist natürlich klasse, ja. Aber halt auch nicht bei jeder Geschichte so. In dem Fall konnte ich übrigens ganz gut damit leben. Ich fand das jetzt gerade, wie gesagt, wenn man es in Farbe sieht und die goldene Krawatte und die Gesichtsfarbe dieser Menschen, dann hat das hat schon was gehabt, klar. Das ist manchmal im Ausland noch viel schwieriger. Wenn du im Ausland bist, jemand fährt in einen ganz entlegenen Bereich und macht eine tolle Reportage wir hatten das mal im Tsunami über eine Insel, die da fast überschwemmt worden ist, da musste halt, ist halt kein Fotograf dabei, ja. Und das nimmt natürlich dem Ganzen eine Wirkung, gerade in der zunehmend dieser ganzen visualisierten Zeit, in der wir leben. Ja. Wenn man guckt, was ist das für ein Bild, ja. Das ist eine Kritik, die auch manchmal von Lesern kommt oder von Kollegen, klar. Aber das sind die Bedingungen einfach schwierig, weil es ist auch eine Kostenfrage. Bitte.
So eine Seite.
Oh, ich habe jetzt gerade. Entschuldigung. Kann ich dich gleich hinten anstellen, ja, weil ich hätte ganz gut nach. Ja.
Ich würde mal interessieren, wie viel an der Geschichte noch redigiert wurde oder wie das generell bei euch ist, wie viel noch redigiert wird und wie sehr eventuell Schlussfaktoren auch einwirken können auf eine Richtung, die Geschichte eventuell nehmen soll oder eben nicht nehmen soll.
Richtung welcher Art? Inhaltlich? Dass also die Schlussredakteure sagen, Beckenbauer ist fantastisch? Ja, aber nur nach Absprache. Ja, wir sind natürlich, wie gesagt, ein demokratischer Laden und man lässt sich manchmal auch über. Natürlich, ich finde das super, wenn der Schlussredakteur sagt, das geht gar nicht oder so. Ich bin selber ja auch. Wir sind ja nicht nur Schreiber, wir sind ja auch Blattmacher. Und da hat ein Kollege von mir mal irgendwas über Afrika geschrieben, der Arne Perras, der noch nicht so viel gemacht hat. Ja, also für den die Reportage, jetzt ist er schon ein Jahr in Afrika, noch relativ neu ist und er hat was gemacht über ein afrikanisches Land und am Ende stand dann drunter, wie lange muss dieses Land noch leiden und so. Das war genau der Satz, wie vielleicht diesmal auch, war ein Satz zu viel. Und dann haben wir darüber geredet und hat es dann auch eingesehen. Manchmal, du siehst ja diese Dinge nicht selber. Jetzt zum Beispiel, dass die Kollegin sagte, der Satz ist eigentlich entbehrlich, kann man darüber reden. Habe ich bisher, das Ding ist auch schon wieder 2 Jahre alt, habe ich bisher noch nicht erlebt. Manchmal ist ja auch so ein Rechtschreibfehlerblatt drin, man liest das ganze Ding 10-mal hintereinander und auf einmal denkt man, scheiße, da steht ja fehlt ja ein Wort oder so. Nee, gibt's schon. Also, dass wir darüber reden können, ist völlig klar. Und ich bin auch sehr dankbar, weil man einfach anders sieht als Redakteur. Und da sind unsere Leute schon sehr, sehr hilfreich. Und inhaltlich ist klar, dass es nicht geht. Wenn du eine Meinung hast zu einer Geschichte, und bei mir ist es halt so, ich habe eigentlich immer eine Meinung zu einer Geschichte, deswegen, es gibt ja manchmal so meinungslose Teile. Das gibt's bei mir eigentlich. Ich mute mir zu, da eine Meinung zu bestimmten Leuten zu haben. Das würde ich dann nicht. Wenn da sagen, das ist ja auch ganz toll und so. Das sind ja die Beobachtungen sind ja auch bei aller Kritik sind ja auch in Ordnung. Nee, da hätte ich dann schon Schwierigkeiten mit inhaltlichen Sachen. Aber das ist ein großer Vorteil der SZ übrigens. Wir können schon schreiben, was wir wollen. Da gibt's also keinen, der uns reinredet. Und solange wir nicht verkauft sind, wird das auch hoffentlich nicht sein. Vielleicht auch danach nicht. Ne? Also was man da von anderen Blättern so hört, es gibt ja einige Kritikpunkte bei der SZ immer. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele, wo man sagt, das ist klasse da. Ne? Und diese Freiheit, auch die geistige Freiheit, ist natürlich schon wichtig. Jetzt, genau.
Wenn du so eine Seite 3 schreibst und anfängst zu schreiben, hast du dann schon im Kopf, wie die Geschichte laufen muss? Also ein Aufbau oder sogar ein Schlussgag oder entwickelt sich das? Also wie entsteht bei dir eine Geschichte? Also
ich glaube, bei Reportagen ist die Recherche ist wahnsinnig wichtig. Die Recherche muss funktionieren, ja. Die Bilder müssen dann da sein. Du überlegst dir immer, wenn wir sagen, eigentlich hast du einen Text, den könntest du jetzt schon, du kannst ja fast jede Reportage schon schreiben in eigenen Worten. Deswegen schreibst du sie. Hans Beckenbauer ist eigentlich doof, aber alle lieben ihn. So. Kann man auch schon sagen, das war die Geschichte. So. Und dann überlegst du dir, wie leicht die Bilder dazu. Wie könnte man das irgendwie, es hat ja was zu tun, auch mit einem Film zu drehen, ja. Überlegungen zu machen. So, wie kann man das hinbekommen? Und dann hast du irgendwie, wenn du das länger machst, hast du schon, das Bild zum Beispiel mit Schröder, als ich das gesehen habe, das war natürlich klasse. Das konntest du nach vorne stehen, das steht für sehr vieles. Ja. Oder jemand hat mal eine Geschichte über Borussia Dortmund gemacht, das war ein Fan von Borussia Dortmund, aber noch im Sport. und der hat all seine Vögel nach Spielern von Borussia Dortmund benannt. Ja. Und das war fantastisch. Er hat gesagt, Feiersinger und Andi Möller, geh doch mal nach links und so. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das war übrigens so eine Situation, was ich gerade sagte, man hat ja fast nie Glück, weil es die Deckenbeleuchtung bleibt hängen, wo sie hängt. Ja. Da ist alles passiert bei den Typen. Das war irre, was der mir geliefert hat. Da habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Der hält echt seine Vögel nach den Spielern von Borussia Dortmund gemacht. Ne? Julius Caesar, hau mal ein bisschen ab. Fantastisch, wunderbar. Weißt du genau, das wird eine ganz wichtige Rolle spielen in der Geschichte. Oft dann natürlich am Anfang, wenn sie für was steht. Ne? Und im Schluss habe ich, wie gesagt, öfter mal Probleme. Aber so eine Richtung hast du schon vor dir. Und manchmal ist halt auch so, dass du natürlich, dass die Recherche das natürlich total konterkariert. Dass du sagst, der Typ ist ja völlig anders. Ja, und dann wäre natürlich fahrlässig, dann zu sagen, schreibst die Geschichte trotzdem, wie du sie dir vorgestellt hast. Also das habe ich auch immer wieder, dass du in Leuten was völlig anderes siehst, ja, dass du hast gesagt, das ist jetzt ein Arschloch oder so, und dann sind die halt irgendwie dann doch irgendwie Opfer ihrer Situation. Das ist klar, man lässt sich drauf ein. Ne? Wichtig bei einer Recherche immer, das sage ich auch den Leuten immer, Gespräche alleine, wenn du nur ein Gespräch hast mit jemandem, das hat mich vielleicht auch davon abgehalten, mit dem Cohn-Bendit irgendwo. Wenn du nur ein Gespräch hast, ist es ja wahnsinnig schwierig, das als Reportage zu schreiben. Dann kommen ja wirklich so, es gibt so ein paar Dinge, die ich überhaupt nicht ertragen kann. Gibt sowas, dann schreibt jemand, er rührt so heftig im Café, als könne er die Wahrheit aus dem Kaffeesatz hervorwirbeln oder sowas, ja. Oder gibt es immer so, wie Leute zum Beispiel, was sie in den Augen alles haben. Leere ist im Blick, Liebe ist im Blick, ja. Weisheit ist im Blick, ja. Durchaus auch manchmal Fehlgeleitetheit oder sowas. Das ist ja Wahnsinn. Die Leute gucken immer, ich gucke ja die Leute relativ intensiv an, die gucken eigentlich fast alle gleich. Ja. Und auch so von ein bisschen glasig oder sowas, das wäre ja wahrscheinlich dann ein Fall für den Arzt, wenn diese Feuchtigkeit völlig weg wäre oder so. Ja. Nein, das finde ich dann nicht gut. Das ist immer, der sagt mir der Autor immer, ich habe verstanden, um was es geht, ich muss hier Bilder ranbringen, aber ich habe überhaupt nichts erlebt. Und von daher wirklich versuche ich halt immer beim sogenannten Casting darauf einzuwirken, dass die Leute, dass ich mit denen an irgendwelche Schauplätze gehen kann. Dialoge mitzukriegen, also Alexander Osang ist ja in allen Dingen ein Meister, aber ein absoluter Meister des Dialogs. Was der, wenn der, es gibt so Geschichten, da, der hört ja, beim Osang habe ich das Gefühl, der sitzt ja förmlich immer dabei, wenn die reden. Und da gibt es, ihr kennt ja den Osang auch, schon mal so in seiner Berliner Zeit, als er noch kürzere Geschichten gemacht hat. Da gibt es fantastische Dialoge, weil natürlich jemand, der auch ein Prominenter, der mit dir redet, sich natürlich anders verhält, wenn du zum Beispiel den Prominenten mit seiner Mutter reden hörst oder sowas. Ja. Und wenn du das ist ja wirklich Gold. Ein Dialog, wo du dabei bist oder so, ja, oder ein Wahlkämpfer, der halt am Wahlkampf stand, der natürlich völlig anders redet. Ja. Verschiedene Situationen heranbringen. Dieses sogenannte Casting, ich finde den Begriff scheiße, aber ist total wichtig. Und mittlerweile wirke ich auch darauf ein, dass ich sage, kann ich da mal mitgehen oder so. Ich bin ein relativ zurückhaltender Mensch und wenn ich würde ja, wenn mich ja interviewen, würde ich ja niemals irgendwie mein sicheres Büro verlassen. Ja? Ich würde ja keinen mit nach Hause nehmen. Ja? Und ich wundere mich dann aber wirklich, dass viele da echt auch dazu bereit sind. Ja? Oder Tom Buro hat mir jetzt, konnte ich gar nicht unterbringen, hat mir dann erzählt, wie das da funktioniert, in diesem Tagesschau-Studio mal zu sein, in diesem Raumschiff, das ist nichts anderes als ein Raumschiff. Ja? Da verschlägt sie den Atem. Dass ich da mit konnte und dass wir dann darüber geredet, das fand ich schon klasse. Auch weil es in die Geschichte gar nicht reingepasst hat, aber irgendwie ist es natürlich im Kopf gespeichert. Ja. Und das ist schon dieses Casting ist total wichtig. Deswegen war der Nürnberg-Termin in Ordnung mit dem auch dieser Fernsehtermin worden. Ich bin auch immer dafür, wenn so eine Fernsehsendung ist, wo so ein Prominenter auch hinfahren, sich das vor Ort anschauen, dann kommt man relativ leicht rein, kriegt man nebenher eine ganze Menge mit, ja. Und wenn man dann noch irgendwie möglicherweise, der Alexander Osang hat mal eine Geschichte gemacht, über dass diese Weihnachtssendungen immer im Oktober oder im Juli aufgenommen werden, die dann Weihnachten laufen. Da war natürlich irgendwie Wildecker Herzbuben, sind vom MDR, haben da irgendwie Weihnachtslieder gesungen im Juli und sind danach war halt in den Katakomben und haben die alle ihre schweinischen Witze gemacht oder sowas. Ne? Das ist in der Tat auch Gold. Und da muss man dann auch nicht mehr groß rum überlegen, was man jetzt, das ist einfach, es gibt manchmal Situationen, die sind einfach ein Geschenk. Ja? Und wenn du das erlebst, dann weißt du, dass die Geschichte funktioniert. Ja? Der Vogelmensch da in Dortmund, das war so einer, ja. Aber das gehört auch dazu, das ist halt auch die Schwierigkeit, da muss man selber so Gedanken haben, wo tritt er auf, verschiedene Schauplätze. Und auch da ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit investiert man in so eine Geschichte, wie viel Geld, wie viel Platz hat man dafür, ja. Und natürlich muss man sich dann auch teilweise muss man sagen, ich muss da nochmal hinfahren, ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand hat zweimal das Glas umgeschmissen und du schreibst, das ist ja ein Trottel oder sowas, ja. Ist ja eigentlich unfair. Das ist ja total, total galanter Mensch, ja. Also man kommt dem Menschen natürlich bei jeder Begegnung näher. Und ein Gespräch alleine ist auch so ein paraphrasiertes Interview, das geht gar nicht. Ja. Das ist das Wichtigste. Also die Recherche ist enorm wichtig. ist wichtig. Und dann, wenn du das alles zusammen hast, ist natürlich dann zu schreiben, das ist dann klar. Aber ohne, sagen wir mal, du kannst keine gute Geschichte schreiben, und wenn die Recherche nicht funktioniert hat, das geht nicht. Du kannst eine miserable Geschichte schreiben, obwohl die Recherche funktioniert hat. Das beweisen wir ja immer wieder mal. Ne? Manchmal ist es auch so, da war die Recherche wahnsinnig gut und denkst, jetzt muss ein Riesending kommen und brichst darunter zusammen. Ja, das ist auch so. Aber die Recherche ist es total. Ja. Und ist aufwendig, klar. Du musst rausfahren, manchmal muss man sich auch zwingen dazu, das ist ja klar. Bitte.
Gut, wenn der FTD, wie machst du das, wenn du eben dieses Reporterpech hast, dass eben nichts passiert? Also entscheidest du dann, okay, hier war einfach keine Geschichte, gab es nichts zu sehen, oder wie saugst du dann noch trotzdem irgendwo irgendwas raus? Oder wie fühlst du dich dabei? Hast du das Gefühl, du veräppelst dir den Leser auch ein bisschen, weil du halt doch noch irgendwie da Bedeutung reinlegst? Also als extrem Beispiel natürlich der Kaffeesatz, aber ich meine, man muss es ja nicht so machen, aber wie legitim ist es irgendwie trotzdem noch aus relativ schwachen Szenen?
Kaffeesatz schließt sich bei mir zum Beispiel schon deswegen aus, weil ich habe das jetzt so oft an Journalistenschulen gesagt und ich weiß, dass die Journalistenschulen natürlich genau lesen, was schreibt denn der alte Sack da? Und da weiß ich, dass mindestens 40 Leute lachend in der Ecke liegen würden, wenn ich das vom Kaffeesatz schreibe. Deswegen geht das schon mal gar nicht. Das ist eine innere Blockade. Ja, gelegentlich kann man auch eine Geschichte weglassen und sagen, das funktioniert nicht. Die Freiheit muss man auch haben.
Aber was, wenn du findest, die Geschichte an sich inhaltlich ist interessant, nur die Szene dazu?
Ist eine Annäherung. Beckenbauer zum Beispiel ist ja auch eine Annäherung. Ja, das ist ja wirklich alles nicht idealtypisch gelaufen da oder so. Ja, dann kommt das halt so, dann kommt vielleicht, da ist natürlich der Anteil an eigenen Gedanken, wo man sagt, das ist jetzt so leider, ich werde vielleicht größer, weil ich die Bilder nicht gefunden habe, die das sagen können. Ja, ich glaube, wenn ich mit dem Franz Beckenbauer durch die Welt fahre und in Afrika war, habe ich ganz andere Bilder auch noch von dem. Ja. Sonst ist es halt so, ja, wenn es nicht funktioniert, dann möglichst weitere Termine, einen neuen Termin machen mit der Figur. Es kann einmal sein, das geht gar nicht. Ja. Hoffen, dass es beim nächsten Termin besser läuft. Aber irgendwann läuft einem auch vielleicht die Zeit davon. Dann eben gucken, dass man noch ein bisschen Zeit raushauen kann. Aber es ist wirklich schwierig. Ich finde, man ist als Reporter, ist man seinem Publikum natürlich in gewisser Weise verpflichtet. Also ich finde, was man überhaupt nicht darf als Reporter, man darf die Leute nicht langweilen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das habe ich im Kopf. Man kann da noch so ein langweiliger Mensch sein oder so. Ja? Aber du nimmst den 15 Minuten Lebenszeit. Oder so eine richtig lange Seite 3 sind 420 Zeilen, sind 20 Minuten, wir haben das mal gestoppt. Auch bei einem schnellen Leser sind 20 Minuten. Du darfst die Leute nicht langweilen, finde ich. Das geht gar nicht. Und du darfst auch natürlich nicht irgendwelchen Unsinn schreiben. Du musst versuchen, der Person möglichst nahe zu kommen oder so. Ja. Dass die Person natürlich nie begeistert ist damit, über das, was du schreibst, ist auch völlig klar. Du bist ja als Interpret oft viel, viel weiter, als die Person an sich selber dran ist. Aber es gibt in der Tat Situationen, wo man sagt, das ist jetzt auch rettungslos verloren. Das stimmt schon, das ist klar. Ich habe es in der letzten Zeit immer, weil man sich ein bisschen Freiheit erschrieben hat, und gesagt, ich muss noch mal einen Termin haben oder so mit der Figur, und es passiert ja dann oft auch, irgendwas passiert ja schon, ja, nicht gerade, dass das, wie gesagt, irgendwie alles zusammenbricht oder so, aber irgendwas, eine Vorbereitung zum Beispiel ist wichtig. Ich glaube, bei mir ist es so, es gibt viele, die fahren zu jemandem hin und bereiten sich nicht vor, sagen es auch ganz ehrlich, okay, man will unvoreingenommen mit so einer Person reden. Wenn ich nämlich in der berühmten Person zu tun habe, in der relativ bekannten, dann habe ich vorher alles gelesen, was über die geschrieben worden ist, weil es ist ja ein unfassbarer Türöffner, wenn du irgendwo ein Detail weißt. Sie können mit den Ohren wackeln oder sowas. Und das habe ich nur rausgefunden. Ne? Aber der Nächste weiß es dann. Der hat es vielleicht gelesen. Und die Leute wollen ja, so ein Mensch will ja wissen, dass du dich vorher mit ihm beschäftigt hast. Ja? Dann fühlt er sich ernst genommen, fühlt er sich wahrgenommen. Ja? Und da habe ich, das wissen sie, wo wissen sie das her? Oder so. Es gibt manchmal ganz kleine Lokalzeitungen oder sowas, da kannst du dann im Archiv rankommen. Da ist, finde ich, eine total profunde Vorbereitung absolut wichtig. Und dann kannst du im Gespräch zumindest eine Situation haben, dass der zumindest über Sachen redet, die spannend sind. Ja? Das ist also, ich glaube, der Einfluss darauf, dass der dir Sachen erzählt, die spannend sind, das hast du schon in der Hand durch eine vernünftige Vorbereitung. Das ist völlig klar. Ja, ganz weg. Es ist immer, wenn du Beckenbauer sagst, sie sind ja total überschätzt, dann sagt er, wieso, das ist so wurscht. Aber wenn du natürlich Zitate bringst von Leuten, die ihm vielleicht auch wichtig sind, ja, oder wenn du mit ihm gesprochen hättest, müsstest du ja wissen, dass er mal gesagt hat, es wird doch ein Terrorist sein, der das Stadion in die Luft gesprengt hat. Das Zitat muss dir ja bekannt sein, sonst kannst du ihn danach ja nicht fragen. Und dann findest du vielleicht irgendwie einen Ansatz, dass er darauf reagiert, ja. Das kannst du schon machen im Gespräch, aber beim anderen kommt's echt aufs Casting an. Und ich dringe immer darauf, die Leute möglichst in ihrem, zum Beispiel echt, das ist eine ganz einfache Sache, möglichst nicht im Büro, sondern zu Hause, wenn es irgendwie geht, zu Hause, weil wie die Leute wohnen, das finde ich immer wieder faszinierend. immer so ein Skinhead gehabt, der dann wirklich die ganze Regal war voller Kuschelrock. Ja, weil, schreibst drüber, ist eine gespaltene Persönlichkeit. So what? Schreibst drüber, der Skinhead hat hinter ihm das ganze Regal voller Kuschelrock. Das ist ja Wahnsinn.
Waren die Ärzte bei dem? Das kommt doch in dem Lied vor.
Ja, ne? Genau. Nee, wirklich nicht. Und der Typ hat auch irgendwie, hat sich danach auch darüber als schwierig erwiesen, was dann nach der Geschichte so also mit vielen. Der war schon wirklich mehr Skinhead als Kuschelrock-Liebhaber oder so, aber ich finde es immer wieder faszinierend, was man aus Wohnungen rauslesen kann, wenn man genau hinschaut dann auch. Ne? Finde ich unglaublich gut. Ich habe zum Beispiel jemanden, der immer vergisst, wie Leute gekleidet sind. Da muss ich mich immer, da habe ich jetzt immer so ein, wenn ich dann irgendwo sitze, da habe ich so einen kleinen Zettel dran, Kleidung. Ich achte immer genau auf, in welchem Umfeld, aber ich weiß dann nicht, hat er was Schwarzes angehabt oder sowas oder wie ist das? Bei Thurau zum Beispiel war ich mir wirklich nicht sicher, ich wusste, dass er diese leuchtenden Haare hat, diese blondierten, ja, aber ich wusste nicht wirklich, ob das Schwarze, was er geschrieben hat. Das ist die einzige Sache, es war dunkel, ja. Aber es ist eine Kleinigkeit, aber sonst ein intimes Ambiente und dann die Möglichkeit, auch mit anderen Personen im Gespräch zu finden. Ja. Das ist bei öffentlichen Figuren ja oft auch möglich, das ist ja klar. Ja. Aber da muss man dann auch wirklich da muss man auch ein bisschen dreist sein. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich frage im Privatleben die Leute eher weniger, weil ich will auch in Ruhe gelassen werden, möchte die Leute auch eher in Ruhe lassen. Das ist für mich auch immer so ein Experiment, der Job. Ja. Einfach Dinge zu machen, die ich im Privatleben niemals machen würde. Ja. Und das ist aber auch ganz okay, weil ich glaube, man kann sich mit so einer zurückhaltenden Art, kann man sich bestimmten Leuten schon auch nähern. Bei mir ist es zum Beispiel so, abschließend vielleicht noch, was den Bereich angeht, es ist eine große Qualität, unterschätzt zu werden. Wirklich. Und bei mir sagen die immer, Gott, Sie waren doch so nett. Ja, und das bestätigt mich ja auch im Prinzip, weil es ist ja auch ein Teil von mir, aber man sieht ja, gerade wenn man so nett ist, doch oft Dinge, die dann gar nicht so nett sind. Genau. Bitte.
Ich würde wissen, ob du Schwierigkeiten hast, diese sozialen Geschichten, soziale Porträts und sowas, zum Beispiel diese Flaschensammlergeschichte, die ganze Zeit runterzubringen. Oder ist das jetzt ganz einfach, weil ja die Seite 3 jetzt so eine schöne Schreibseite ist, aber normalerweise, wenn man dieses Thema jetzt ankündigt, dann hört man die Leute ja schon mit dem Tipp von stillen Genen, weil man denkt, oh, die haben wieder nichts anderes zu tun.
Also, woher weißt du das? Habe ich das gesagt oder hast du es dir vorgestellt?
Ich kenne das ja auch nicht,
genau.
Genau. Dann hat man ja Schwierigkeiten, weil die Leute ja in der Regel noch nicht wissen, dass es nur eine schöne Geschichte ist, jetzt als Reportage geschrieben ist oder so. Da muss man das dann, da muss man das nicht ordentlich trommeln, dass man sagt, das ist jetzt sowas Besonderes und so ein Besonderes, was schon da war.
Ich glaube, die Relevanz. Es ist eine Relevanzfrage.
Es geht ja eigentlich immer nur ums Thema und nicht um den Stil, wie es geschrieben ist.
Nee, das Stil ist
geschrieben. Wenn man die Themen dann hat in Konkurrenz zu den anderen Themen.
Nee, ich fand auch jetzt die Flaschensammlergeschichte, wenn man sagt, jetzt eine Geschichte rein nach der Schönschreiberei zu beurteilen, das finde ich eh immer schwierig, weil das nervt mich dann auch. Wenn ich sehe, jemand hat da jetzt irgendwie, bei mir sind die Sachen auch eher nüchtern und ich mag auch Autoren, die wirklich eher nüchtern sind, so bei den, wo es dann sehr ins Literarische geht, habe ich persönlich ein Problem. Bei mir zum Beispiel sagen auch immer einige, warum schreibst du nicht mal richtig schöne Geschichte? Warum ist es bei dir immer so einfach? Ja, es soll so sein. Ne? Es gibt ja einige, die schreiben dann wirklich, da denkst du wirklich, das ist schon auch aufgekommen, das ist klasse, ja. Mag ich nicht. Ist auch, denke ich, ist auch dem Anlass oft nicht. Ich mag nicht, wenn ich merke, der Autor stellt sich vor das Objekt, was er beschreibt, oder vor den Menschen, den er beschreibt. Und der Flaschensammler hat mich nicht von der Sprache umgehauen, sondern vom Inhalt. Auch von der Nähe, diese Nähe, auch von dem, was der Flaschensammler gesagt hat. Ja, dass der Flaschensammler halt da so eine, das hat mich sehr berührt, ja. Ja, das ist natürlich, das ist im Prinzip auch alles irgendwie in den Bereich gewollt oder so, aber es liegt nicht so auf der Hand. Das Aktuelle hat was Erschlagendes. Ja. Da bist du immer auf das wollen die Leute, die meisten Leute wollen das auch lesen. Du, wenn du eine Flaschensammlergeschichte hast, kommen da auch Leser, die sagen, was sollen wir mit der Flaschensammlergeschichte? Es melden sich ja nicht die Leute, die sagen, super Flaschensammlergeschichte. Ja. So. Und das andere ist natürlich, das ist klar, das ist Pflicht und Kür. Ja. Und die Pflicht, es ist ja auch G8-Gipfel verdammt nochmal wichtig, das ist klar, und alle anderen Dinge. Nur, mittlerweile ist es so, ist es immer irgendwas wahnsinnig wichtig. Merkst du auch. G8, das geht noch genau bis letzten Samstag und dann kommt halt G8. Und dann ist ja die Frage, kann man da nochmal einen neuen Zugang finden? Wie die Zeit, das sie gemacht hat, dass man sagt, dieser Mensch ist total für G8, der andere ist total gegen G8, ja. Klar, diese Möglichkeiten haben wir natürlich auch und da sind wir auch manchmal genauso kreativ oder oft auch weniger kreativ als andere, das ist klar. sind ja auch nur Menschen, die irgendwie versuchen, da irgendwelche Schneisen reinzuschlagen. Und das gelingt manchmal auch. Ich finde auch, dass in der SZ durchaus auch sehr schöne Geschichten stehen. Und wenn ich mir die Lesbarkeit wenn ich mir über die Lesbarkeit Gedanken mache, denke ich, so eine Seite 3 schafft man schon auch in der U-Bahn. Während ich beim Dossier, so toll das ist, manchmal denke, wie schafft man das jetzt? Das ist so sehr lang und das ist wunderbar. Aber ich nehme es auch immer mit ins Bett, ja. Aber ich sehe es natürlich auch aus einem speziellen Blick. Ja? Wir haben ja alle gelernt, als Journalisten anders drauf zu schauen. Wobei ich mir übrigens abgewöhnt habe, und das ist ganz gut, wenn man so eine innere Distanz auch aufbaut. Deswegen habe ich mir echt überlegt, hier aufzutreten. Weil mit Journalistenschulen ist es okay, mit den Kleinen, die sind noch ein bisschen weit weg und das ist im Prinzip so ein ganz nettes Gespräch und ich finde das hier auch ganz angenehm übrigens, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr genussvoll lesen konnte, aber ich habe mir gedacht, dann habe ich was gelesen vom Willeke oder vom Brinkbaum oder vom Osang oder vom Erwin Koch, diesem Wahnsinnigen da, der eine unglaubliche Geschichte hat. Ja, wie macht der das bloß? Ja? Und am Ende liest du es nicht mehr, weil da siehst du nur noch, das ist ein anderer Architekt, wie hat das Haus gebaut? Ja? Ich bin Journalist geworden, weil ich wahnsinnig gerne auch gelesen habe, weil mich das interessiert hat. Und da bin ich jetzt wieder von weg. Mittlerweile lese ich dann auch manchmal gar nicht mit den Namen, sondern ich lese eine Geschichte und es gefällt mir dann. Ja? Das ist auch sehr angenehm. Bitte.
Ja, du sprichst es an, was mich auch immer wieder beschäftigt, wie stark die Person, wie präsent die ist. Ja? Weil Rehl Heise hat ja gesagt, wir müssen jetzt nicht so tun, als wären wir nicht da.
Ja.
Wir sind halt da, ja. Mhm. Und also meine These ist schon, dass man eigentlich, sobald man da ist, also gerade bei jemandem wie Franz Beckenbauer, irgendjemand Prominentes, die haben dann so einen Blick, diese prominenten Menschen, aha, du bist Journalist, also je nachdem, wie gut man sie kennt oder wie lange man sie begleiten darf, aber es ist dann dieser Journalistenblick und dann kriege ich eh nur Plattitüden zu hören, wenn ich nicht lang genug Zeit habe. Und wie Wallraff ja eben, der ja umstritten ist, aber meine These ist wirklich, dass ich die absolute Wahrheit nur erfahre, wenn ich mich nicht zu erkennen gebe, was wir nicht machen sollen, ja. Aber so toll wie jetzt mit dieser Zeitarbeitsfirma, das kriege ich als Journalist nicht so serviert natürlich, ja. Da kann ich noch der tollste Reporter sein.
Ja, das ist aber eine Sonderform auch, das ist ja klar. Wir gehen ja normalerweise nicht in Verkleidung irgendwo in den Zeitarbeitsraum rein, ja klar.
Aber es geht ja auch um die Wahrheit.
Ja, das ist jetzt wirklich, wenn wir am Ende dieses Seminars sagen können, es geht um die Wahrheit, dann haben wir wirklich haben wir was ganz Großes. Ich würde jetzt schlechte Journalisten mehr sagen, der Satz, es geht um die Wahrheit, hing wie ein Portal über den Raum, man konnte hindurchgehen. Also, das ist ja auch wieder nichts gesehen, aber alles geschrieben. Nee, du hast recht, es geht um die Wahrheit. Wir nähern uns der Wahrheit an. Ja, und ich nähere mich der Wahrheit an und ich sage ganz klar, ich nähere mich der Wahrheit an, ich finde sie nicht. Ich glaube, es gibt die absolute Wahrheit nicht. Da sind wir im philosophischen Bereich. Ja, und deswegen bin ich da auch präsent, nicht indem ich schreibe, ich oder der Chronist, früher, die Alten haben ja geschrieben, der Chronist wundert sich, ja, oder der Flaneur oder sowas, das ist ja wirklich von gestern, aber ich bin halt da, ich bin halt der Leser weiß, da ist also offenbar einer stellvertretend für ihn hingeschickt worden, dann trete ich halt auch, indem ich halt sage, zum Beispiel sage, vielleicht ist es aber auch so und so.
Aber fühlst du dich da nicht auch wohl, also ich finde so Situationen entspannender, wenn ich wirklich so, wenn der erstmal gar nicht so, ich bin jetzt da und der sagt vielleicht was und ich habe das jetzt gehört, Beckenbauer-Ding, oder Wie gehst du damit um, wenn du sagst, aha, ich bin jetzt so ertappt oder ich bin jetzt zu präsent in der Situation? Also reflektierst du das immer?
In der Reflexion, in der Situation oder im Text?
In der Situation.
Wie, ich bin nie zu präsent in der Situation. Das ist ein Vorteil von mir.
Okay.
Nein, ich glaube, dass...
Natürlich bist du mal intensiver und mal weniger intensiver.
Natürlich, klar. Natürlich, das ist völlig klar. Wenn ich, aber es ist eine interessante Frage. Ich habe das wirklich, glaube ich, im Alltag noch selten so erlebt. Ich habe es manchmal erlebt bei Leuten, wo man dann das Off-the-Record-Gespräch führt. Das findet ja aber keinen Niederschlag in der Zeitung, weil es Off-the-Record ist. Und das habe ich ganz, ganz selten erlebt. Die Leute trifft man ja auch eigentlich nur mal. Da schreibt mir ja keiner danach. Sie haben mich irgendwie. Die schreiben ja. Beckenbauer schreibt mir dann nachher keinen Brief oder sowas. Ja, das ist eine Begegnung, eine flüchtige. Gerade bei diesen Prominenten. Bei weniger Prominenten ist es was anderes. Ja. Aber Prominent ist off the record, das läuft dann aber neben dem, und das fließt auch dann ja nur noch absolut im Subtext in die Geschichte ein. Und dass ich jetzt sagen kann, ich bin jetzt so präsent in einem Gespräch, dass ich irgendwie den dazu gebracht habe oder so, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil jeder hat ja so seine Art, mit Leuten zu reden. Ich habe noch nie jemanden festgenagelt. Wenn die Leute dann selber irgendwelchen Wahnsinn sagen oder sowas, ja, dann ist es halt auch so. Heino hat zum Beispiel eine Heino-Geschichte gemacht in seinem Café in Bad Münstereifel und der hat dann erklärt, warum er damals trotz des Apartheid-Boykotts mehrmals in Südafrika aufgetreten ist. Ne? Hatte keinerlei Unrechtsbewusstsein dabei und das kann man dann dialogisch ja so dann auch nachzeichnen. Ja? Das sagt ja alles über den Typen aus. kannst ja schreiben, er hat kein Unrechtsbewusstsein, aber du hast wirklich einen Dialog. Und das ist, die Leute sind ja wirklich manchmal in dem, was sie sagen, unfassbar dumm. Oder unfassbar ungeschützt. Auch Leute, die nur wirklich ihr Leben lang mit Medien zu tun haben. Das wundert einen dann manchmal schon wirklich sehr. Ja? Aber deswegen bin ich ja nicht präsent und ich rede ja für ein Gespräch mit dem. Und bei mir ist halt wirklich immer so die Position eher, ich stelle mich jetzt mal dümmer, als ich vielleicht bin. Das fällt mir nicht schwer. Ist ein großer Vorteil, wirklich. Helmut Kohl hat es auch so gemacht, aber irgendwann ist er dann von seiner eigenen Größe auch irgendwie zu sehr beeindruckt. Er ist auch ständig unterschätzt worden. Und das kann man sogar zu einem bringen, der für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wird. Trotz Spendenaffäre. Ist doch toll. Wir nähern uns jetzt dem 14 Uhr Gongschlag. Ich soll hier unbedingt noch fragen, was ein Reporter, ein Reportageseminar, was sich ja nun aus verschiedenen Dingen zusammen, was ja über verschiedene Dinge sich speisen wird, was ihr euch davon versprecht. Was ist das überhaupt für euch? Es ist ja wie gesagt ein Experiment, es findet zum ersten Mal statt. Was wünscht ihr euch, was erhofft ihr euch, was soll am Ende an Nutzwert dabei für euch rauskommen? Frage ich doch gleich einfach mal in meiner unendlichen Präsenz.
Ja, ich möchte in allen Dingen, die ich tue, immer besser werden.
Ja.
Ich möchte nie aufhören, weiterzulernen und ich finde, wir sind alle unterschiedlich, aber schon eher jung. Also mich wundert schon, dass ich finde, es könnten auch wirklich die wenigsten Journalisten ihre machen. Also die machen zu wenig Fortbildungen, finde ich einfach. Ja. Mhm. Sie sagen, ich bin fertig. Ja. Jeder meint, er kann hier eine Glosse, eine Reportage irgendwie so schreiben, aber die wenigsten wollen wirklich das Handwerk lernen. Mhm. Und sowas finde ich gut, es sollte es viel mehr geben.
Ja. Ja, ich denke, dass wir halt bei den Seite 3 schon mit relativ wenigen im Redaktionsstamm arbeiten und schon auch so eine zwar vermittelnde und kommunikative Funktion haben im Haus, aber trotzdem irgendwie auch von außen so gesehen werden, das sind die Reporter, die schön schreiben. Mhm. Und ich finde das ganz gut, sich da mal auszutauschen und über ein paar Techniken zu sprechen, über ein paar Arbeitsbedingungen zu sprechen. Und es gibt solche Reporterforen in dem Sinn ja nicht. Mhm. Und entweder man kennt Leute, die auch irgendwo arbeiten bei der Zeit oder bei Innenmagazin oder irgendwo, oder man kennt sie nicht. Mhm. Ich finde das ganz gut, also gerade was Tageszeitungsjournalismus angeht.
Mhm. Das ist auch ein Aspekt, dieses Schönschreiber, das ist ja auch so ein Klischee. Ich denke, man muss als Reporter schon auch sich wappnen gegen Anwürfe, die kommen können. Es gibt natürlich immer die Fachleute, die sagen, in der Geschichte fehlt aber der und der Aspekt. Den gibt es ja immer. Ja? Das ist ja auch nervig, aber das ist auch, wie gesagt, Reporter wird man, auch gerade bei einer Tageszeitung, das gilt natürlich für eine Wochenzeitung genauso, oder viele Wochenzeitungsleute sind ja auch bei der Tageszeitung groß geworden. Man muss schon sagen, das ist meine Position und ich schreibe für Leute, die das nicht so genau kennen, ja, und da kommt es vielleicht auch auf diesen Fachbegriff jetzt gar nicht so sehr an, sondern auf die Emotion, die da transportiert wird, ja. Es ist ja klar, dass die Leute zum Beispiel sagen, beim Thurau auch, die Fachleute sagen, der war noch viel schlimmer und der hat doch damals, und das wäre dann aber, da hätte man dann wirklich in der Tat leitartikelmäßig erstmal eine Abhandlung schreiben müssen, über was die Thurau noch so alles gemacht hat. Dann wäre es halt nicht griffig gewesen. Ja. Das ist klar, dass wir natürlich immer auch in einem Randbereich uns beschäftigen. Ja. Aber ich lese zum Beispiel auch die Wirtschaftsreportagen, gerade vom Kollegen natürlich mit viel größerem Genuss als die entsetzliche Wirtschaftsberichterstattung, die wir in vielen Zeitungen immer noch haben. Da blätter ich drüber. Ich finde gerade, dass die Reportagen, dass es diese Wirtschaftsreportage gibt, mich da auch etwas viel stärker berührt. Ich finde das genauso spannend wie Sport, ist klar, da sagen alle, das ist super, oder Politik und so. Sport passiert ja was, die Leute haben Niederlagen, aber ich finde gerade in diesem Wirtschaftsbereich, dass da wahnsinnig viel drin steckt. Und das ist irgendwie so eine Form, die sich so etabliert, das habe ich vorher nie so richtig wahrgenommen. Nur über diese Börsenberichte oder was. Dass da halt handelnde Figuren dahinter stecken, ja. Hat man ja bei dieser New Economy auch gemerkt oder vielleicht auch mal die eine oder andere handelnde Figur sogar kennengelernt, ne? Ja. Ich finde es auch gut. Ich finde den Austausch mit den Leuten ganz, ganz, ganz spannend, was hier auch, ich bin, man muss da auch, wir haben keine Textanalyse hier, was wir in Zukunft nicht haben, aber ich finde das auch vom Austausch her wirklich ganz, ganz, ganz spannendes Experiment, ja. Und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, ich bin ja noch länger dann auch da, ihr seid ja heute Abend bestimmt auch noch da, sonst würde ich sagen, langsam lassen wir es ausklingen. Ich hoffe, dass der eine oder andere was mitnimmt daraus, wenn es nur der nicht schwitzende Beckenbauer ist, aber vielleicht noch das eine oder andere Element mehr. Ja? Vielen Dank.